Wir haben den wunderbaren König besungen. Wir haben auch anfangs des Gottesdienstes einen Psalm gelesen zu diesem Thema, wenn ihr euch erinnert, Psalm 99, beginnt so: Der Herr ist König. Es zittern die Völker. Ich befinde mich gerade in einer Serie durch das Buch der Richter. Und dieses Buch habe ich damals ausgewählt, als ich begonnen habe, weil ich denke, dass es sehr vieles in unsere heutige Zeit hineinspricht. Das Thema dieses Buches ist ein doppeltes. Das eine habe ich genannt, die Kanaanisierung des Gottesvolkes. Die Kanaanisierung des Gottesvolkes. Wir sehen in diesem Buch, wie das Volk Gottes anfangs noch, wo Josua lebt, dem Herrn hingegeben nachgefolgt hat, aber dann in bestimmten Zyklen des Niedergangs immer tiefer sinkt. Und jedes Mal, wenn Gott einen Retter, einen Richter gegeben hat, danach, nach seinem Tod, fallen sie wieder zurück. Aber nicht auf die gleiche Stufe wie zuvor, sondern immer tiefer. Es geht spiralmäßig abwärts. Wir sehen einen solchen Niedergang des Volkes Gottes, auch heute in unserem Land, wo wir ein Volk der Reformation waren, wo Gott uns in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten gesegnet hat mit Erweckungen, mit seinem Wort, mit gottesfürchtigen Gemeinden und Männern, die das Wort klar gepredigt haben. Und wir sehen, wie das heute immer weiter abnimmt. Ich sage, das Thema ist ein doppeltes. Die Kanaanisierung des Gottesvolkes und die große Errettung des Herrn. Immer wieder, je mehr das Volk abfällt, immer wieder sehen wir die Treue des Herrn und wie er sein Volk errettet. Und wie es letztlich nicht zugrunde geht, sondern weil der Herr treu ist und sein Wort erfüllt, errettet er es. Immer wieder schenkt er Richter und am Ende führt er es doch wieder heraus zur Erneuerung, zur Reformation. Wir haben die ersten 5 Richter schon miteinander betrachtet. Gideon war der 5. und wir kommen heute zum 9. Kapitel des Richterbuches, Richter 9. Und dies ist ein sehr finsteres Kapitel. Psalm 99, Gott ist König, die Völker zittern. Ja, aber sein eigenes Volk hat aufgehört zu zittern. Sein eigenes Volk hat aufgehört, Gott zu fürchten. Und auch das ist etwas, was wir heute mit Trauer sehen, wenn wir in viele Gemeinden kommen. Es ist keine Gottesfurcht mehr da. Man hat große Freudenfeste, aber über was? Es ist keine Gottesfurcht mehr da. Man fürchtet Menschen mehr, man möchte den Menschen gefallen, aber nicht Gott. Die Völker zittern. Es ist noch eine Verheißung. Wir sehen hier in Kapitel 9, wohin es mit dem Volk Gottes kommt, wenn es die Gottesfurcht vergisst. Und wohin es kommt, wenn es den einen König, Jesus, verwirft. Sehr bald hat es einen anderen König. Das 9. Kapitel des Richterbuches spricht zu uns, zu solch einem König, der gerade das Gegenteil ist des Königs, den sie verworfen haben. Viele Menschen in unserem Land haben von Jesus Christus gehört. Sie wissen einiges von ihm, aber sie interessieren sich nicht für ihn. Beim Evangelisieren, oh, viele sagen, ach komm, wenn das für dich gut ist, dann ist das schön, aber lass mich damit in Ruhe. Viele Menschen leben ohne Gott, aber sie sind sich nicht bewusst, dass sie damit schon eine Wahl getroffen haben. Sie haben sich gegen Gott entschieden und sich gleichzeitig damit für einen anderen entschieden. Es gibt keinen neutralen Boden im Blick auf Jesus. Entweder er ist dein König und du fürchtest ihn und dienst ihm, oder du wirst vom Teufel regiert, ob du es wahrhaben willst oder nicht. Jesus spricht einmal zu solchen Leuten in Johannes 5, Vers 42 folgende. Da sagt Jesus: Ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Und auch das haben wir hier in Richter 9. Hier kommt einer in seinem eigenen Namen, nachdem sie den wahren König verworfen haben. Lass uns die ersten 21 Verse gemeinsam lesen, Richter 9. Und Abimelech, der Sohn Jerubbaals, ging nach Sichem zu den Brüdern seiner Mutter. Und er redete zu ihnen und zur ganzen Sippe vom Haus des Vaters seiner Mutter und sagte: Redet doch vor den Ohren aller Bürger von Sichem, was ist besser für euch, dass 70 Männer über euch herrschen, alle Söhne Jerubbaals, oder dass nur ein Mann über euch herrscht? Und bedenkt, dass ich euer Gebein und euer Fleisch bin. Da redeten die Brüder seiner Mutter über ihn vor den Ohren aller Bürger von Sichem all diese Worte, und ihr Herz neigte sich Abimelech zu, denn sie sagten sich, er ist unser Bruder, einer von uns. Und sie gaben ihm 70 Schekel Silber aus dem Haus des Baal-Berit. Und Abimelech kaufte sich damit ehrlose und leichtfertige Männer, die folgten ihm nach. Und er kam in das Haus seines Vaters nach Ophra und erschlug seine Brüder, die Söhne Jerubbaals, 70 Mann auf einem Stein. Es blieb aber Jotham übrig, der jüngste Sohn Jerubbaals, denn er hatte sich versteckt. Und alle Bürger von Sichem und die ganze Bewohnerschaft des Milo versammelten sich und gingen hin und machten Abimelech zum König bei der Denkmalsterebinte, die in Sichem steht. Und man berichtete es Jotham. Da ging er hin und stellte sich auf den Gipfel des Berges Garizim, eigentlich der Berg, wo der Segen ausging, nun kommt der Fluch. Und er erhob seine Stimme, rief und sagte zu ihnen, hört auf mich, Bürger von Sichem, dann wird Gott auf euch hören. Einst gingen die Bäume hin, einen König über sich zu salben, und sie sagten zum Olivenbaum, sei König über uns. Da sagte ihnen der Olivenbaum, sollte ich meine Fettigkeit aufgeben, die Götter und Menschen an mir in Ehren halten, und sollte ich hingehen, um über den Bäumen zu schweben? Und die Bäume sagten zum Feigenbaum, komm du, sei König über uns. Da sagte ihnen der Feigenbaum, sollte ich meine Süßigkeit aufgeben und meine gute Frucht und sollte ich hingehen, um über den Bäumen zu schweben? Und die Bäume sagten zum Weinstock, komm du, sei König über uns. Da sagte ihnen der Weinstock, sollte ich meinen Most aufgeben, der Götter und Menschen erfreut und sollte ich hingehen, um über den Bäumen zu schweben? Und alle Bäume sagten zum Dornstrauch, komm du, sei König über uns. Da sagte der Dornstrauch zu den Bäumen, wollt ihr in Wahrheit mich zum König über euch salben? So kommt, sucht Zuflucht in meinem Schatten. Wenn aber nicht, so gehe Feuer aus vom Dornstrauch, das fresse die Zedern des Libanon. Und nun, wenn ihr in Wahrheit und Aufrichtigkeit gehandelt habt, als ihr Abimelech zum König gemacht habt, und wenn ihr Gutes getan habt an Jerubbaal und an seinem Haus, und wenn ihr ihm getan habt nach dem Tun seiner Hände, denn mein Vater hat für euch gekämpft und sein Leben eingesetzt, und euch der Hand Midians entrissen, ihr aber habt euch heute gegen das Haus meines Vaters erhoben und seine Söhne erschlagen, 70 Mann auf einem Stein, und habt Abimelech, den Sohn seiner Sklavin, zum König gemacht über die Bürger von Sichem, weil er euer Bruder ist. Wenn ihr also an diesem Tag in Wahrheit und Aufrichtigkeit an Jerubbaal und an seinem Haus gehandelt habt, dann habt eure Freude an ihn, an Abimelech, und auch er soll seine Freude an euch haben. Wenn aber nicht, so gehe Feuer von Abimelech aus und fresse die Bürger von Sichem und die Bewohnerschaft des Milo, und es gehe Feuer aus von den Bürgern von Sichem und von der Bewohnerschaft des Milo und fresse Abimelech. Und Jotham floh und entwich und ging nach Beer, und blieb dort wohnen aus Furcht vor seinem Bruder Abimelech. Nun, dieser Text ist ein beredtes Beispiel für diese Wahrheit, die Jesus sagt, wenn ein anderer in seinem Namen kommt, den werdet ihr erwählen, den werdet ihr aufnehmen. Gideon vorher, er hat in aller Schwachheit versucht, die Israeliten zur Verehrung des wahren Gottes anzuhalten. Bei all seinen Fehlern, bei all seinen Sünden. Und jetzt war er gestorben und er wird hier immer dann mit seinem Namen Jerubbaal genannt. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein. Aber er war gestorben und in diese unsichere Situation hinein, dafür hielten sich die Israeliten erstmal völlig passiv. Sie lebten ihr Leben, sie kümmerten sich nicht um Gott, sie glaubten, es wird immer so weitergehen. Und man könnte fragen, Gott ist König? Ist Gott König? Nein, sie hatten ihren Bundesgott vergessen. Das heißt, sie machten diesen Baal-Berit, den Bundesbaal, zu ihrem Götzen. Sie hatten ihren König Jesus verworfen und sie waren geworden wie die kananitischen Völker. Aber seltsam, schon gleich darauf, sehr kurze Zeit darauf, haben sie einen anderen König. In dieses Machtvakuum, es bleibt nicht leer, tritt einer und sagt, ich bin König. Sie hatten den Herrn der Herrlichkeit verworfen und wie Jesus sagt, es kam ein anderer in seinem eigenen Namen und den nahmen sie auf. Abimelech war der Sohn, den Gideon mit einer kanaanitischen Frau aus Sichem hatte. Abimelech heißt, mein Vater ist König. Gideon hat es abgelehnt, das Königtum zu übernehmen, das man ihm angetragen hat. Er hat gesagt, ich will nicht König sein, mein Sohn soll auch nicht König sein. Gott ist König. Der Herr ist König. Ich weiß nicht, warum er seinen Sohn Abimelech genannt hat. Mein Vater ist König. Vielleicht war es, manche vermuten, dass er vielleicht, um es positiv zu sehen, dass er Gott wirklich ehren wollte. Gott, unser Vater im Himmel, ist König. Aber man wird den Verdacht nicht los, dass er was anderes meinte. Abimelech war auch der Titel von den Philisterkönigen, wenn wir im ersten Buch Mose lesen. Nicht wirklich ein guter Name für den Sohn eines Richters in Israel. Mein Vater ist König. Und nun kommt dieser Abimelech, nicht im Namen Gottes, sondern in seinem eigenen Namen, und er will wirklich König werden. Gideon und die Richter davor, sie waren von Gott berufen. Gott hatte ihnen diesen Auftrag gegeben, sein Volk zu retten aus der Hand der Feinde. Abimelech ist nicht von Gott berufen. Es gibt nicht mal irgendeinen Menschen, der ihn dazu bestimmen würde, jetzt König zu sein. Keiner kommt auf die Idee, diesen Mann zum König zu machen. Er empfiehlt sich selber, kommt in seinem eigenen Namen. Er will König werden und das kriegt er auch hin. Es ist ein führerloses Volk, das ihren König verworfen hat. Es bekommt den König, durch den Gott ihnen zeigt, wie die Herrschaft eines anderen ist, da sie Jesus nicht dienen wollen. Er kommt in seinem Namen und er empfiehlt sich, wir lesen es hier, ich bin einer von euch, euer Fleisch, euer Gebein, und das genügt für sie, machen sie ihn zum König, geben ihm Geld aus dem Haus ihres Götzen, er heuert einige unnütze Lumpen an und er bringt alle seine Brüder, alle Söhne Gideons um, außer dem einen, der durch Gottes Gnade bewahrt wird, Jotham. Seht, wer den Fürsten des Lebens, wer Jesus verwirft, der wählt damit automatisch den anderen König, den Todesbringer. Wer den Christus verwirft, der wählt einen Antichristus. Irgendeinen, der sich an die Stelle von Jesus setzt. Irgendeinen, der in seinem eigenen Namen kommt. So wie die Richter in diesem Buch in irgendeiner Weise ein Typus, ein Bild auf Christus sind und bei aller Schwachheit, bei allen Fehlern, die sie haben, immer wieder auf Jesus hinweisen, durch manche Eigenschaften und Handlungen, die sie tun, können wir sicher sagen, Abimelech ist ein Typus auf den Antichristus. Richter 9, hier in diesem Kapitel, ist der Teufel los. Das Volk Gottes wird von dem Antichristus regiert. Oder besser gesagt, nicht regiert, sondern tyrannisiert. Was ist seine erste Amtshandlung? Bringt all seine Brüder um. Er lässt sie ermorden oder er ermordet sie durch die Hand seiner Vasallen. Was kann man von solch einem Herrscher erwarten? Seine Herrschaft beginnt mit Blutvergießen, mit Brudermord. Nun, sie wird ausgeübt mit Mord und Totschlag und sie wird enden, indem sein eigenes Blut und das von vielen Leuten auf ihn kommt. Das wird uns das Kapitel noch zeigen. Und wieder schauen wir auf unseren König, wo Jesus regiert. Da herrscht Recht und Gerechtigkeit. Psalm 99 haben wir gelesen, du hast die Rechtsordnung begründet und hast Recht und Gerechtigkeit in Jakob geschaffen. Aber wo Jesus als König verworfen wird, da fehlt beides. Und auch das sehen wir zunehmend in unserem Land, dass Recht und Gerechtigkeit über den Haufen geworfen wird. Dass Gesetze gemacht werden, die nichts mit Recht und Gerechtigkeit zu tun haben. Dass Mord und Totschlag herrscht. Dass Kinder Tag für Tag straflos im Mutterleib schon umgebracht werden. Dass Ehe und Familie zerstört wird, Dinge, die Gott geheiligt hat. Warum? Es fängt da an, dass Jesus als König verworfen wird. Aber bevor wir oder ehe wir auf unser Land zu sprechen kommen, doch persönliche Anwendung. Das Wort spricht persönlich zu uns und jeder muss sich fragen lassen, wer ist dein König? Wer ist dein König? Stehst du Jesus noch gleichgültig gegenüber, so wie viele Tausende in unserem Land? Hast du keinen König? Bist du dein eigener Herr? All diejenigen, die das glauben, zu denen muss man sagen, mach dir nichts vor, du bist nicht dein eigener Herr, das gibt es nicht. wirst vom Teufel geritten. Wenn du nicht unter der Herrschaft Jesu Christi lebst, dann bist du ein Sklave der Sünde, des Teufels, ein Kind des Todes. Und dein Blut wird so sicher über dich kommen, wie es bei Abimelech geschehen ist. In dieser Frage gibt es keinen neutralen Boden. Christus oder der Teufel, Leben oder Tod, wähle, sagt die Bibel. Hier kommt eine Geschichte, die uns das verständlich erklärt. Jotham erzählt eine Fabel, um das verständlich zu machen. Aber zuerst noch einige Worte über Jotham, der jüngste Sohn von all den vielen Söhnen Gideons. Und offensichtlich ist er ein gottesfürchtiger Mann. Er steht in grellem Kontrast zu Abimelech. Abimelech will ihn umbringen, aber wenn wir sehen, wie er spricht und wie Gott an ihm handelt und ihn auch gebraucht, müssen wir zu dem Schluss kommen, er war ein gottesfürchtiger Mann. Wir erfahren nicht sehr viel. Ich will bloß einige Scheinwerfer, Lichter auf ihn fallen lassen. Wir erfahren von ihm, dass er dieses Massaker überlebt. Das ist erstmal ein Fakt. Alle werden umgebracht, all seine Brüder werden umgebracht, aber er überlebt. Vers 5. Es blieb aber Jotham übrig, der jüngste Sohn Jerubbaals, denn er hatte sich versteckt. War das Zufall oder war Gottes Hand darin? Wir haben heute Morgen bei Esra in der Bibelstunde gehört, Gott tut das. Wir glauben nicht an Zufall, wir glauben an einen Gott, der die großen Dinge, die Regenten dieser Erde, aber auch die kleinen Dinge regiert, lenkt und fügt. Er ist der Herr über Leben und Tod. Die einen überlässt er dem Tod. 70 Mann werden getötet auf einem Stein, aber in seiner Gnade, ein schaut er an, Jotham, er bleibt übrig. Offensichtlich wollte Gott Jotham verschonen, ihn segnen und ihn gebrauchen. Denn das erfahren wir als nächstes, Gott gebraucht ihn. Jotham predigt das Gericht. Seine Rede, die er hält auf diesem Berg Garizim, ist eine Gerichtsrede. Nun, es ist eine seltsame Rede. Einmal in der Predigt sollte doch eigentlich viel von Gott die Rede sein. Aber im ganzen Kapitel, das so finster ist, kommt Gott nur in seinem allgemeinen Namen El oder Gott vor. Der Bundesname Gottes wird überhaupt nicht erwähnt, auch in der Rede von Jotham nicht. Er erwähnt ihn nur ganz beiläufig. Hört auf mich, so wird Gott auf euch hören. In diesem Kapitel, dieses Wort Gott, manchmal bezeichnet es den Gott Israels und manchmal diesen Baal Berit, euer Gott. Es ist ein gottloses Kapitel in diesem Sinne. Aber auch wenn Jotham Gott hier in seiner Rede nur einmal und nur mit diesem allgemeinen Wort nennt, ist es doch eine Predigt, und zwar eine Gerichtspredigt. Und darin erweist er sich als ein gottesfürchtiger Mann, weil er das Wort Gottes, das Gericht Gottes über sie predigt, damit sie Zeit haben, Buße zu tun. Denn das ist der Sinn und ein Ziel wenigstens der Gerichtspredigt. Und gleichzeitig, was wir sehen am Ende seiner Predigt, er überlässt das Gericht Gott. Das können wir von ihm lernen. Er predigt Gericht, aber er überlässt dieses Gericht Gott. Man könnte seine Ansprache so zusammenfassen, wenn ihr gut gehandelt habt, dann soll Gott euch segnen. Und wenn ihr schlecht gehandelt habt, dann soll Gott euch strafen und fluchen. Obwohl aus seiner Sicht klar ist und obwohl eigentlich jedem klar ist, das, was sie getan haben, kann nicht gut sein. Aber wie er predigt, ist das sicher ein Zeichen von Gottesfurcht. Und es ist ein Vorbild oder eine Anwendung von uns, wenn wir Menschen sehen, wie sie handeln und was sie tun und Menschen, die uns sagen, ja, wir sind auch Christen, dann können wir bei den einen zustimmen und sagen, ja, wir freuen uns, wir sehen etwas von der Gnade Gottes in deinem Leben. Aber bei anderen sagen wir dann doch etwas schmerzlich berührt, ich kann es nicht glauben. Es gibt so viele in unserem Land, die sich als Christen ausgeben und du lebst eigentlich wie all die anderen auch. Und wir sagen das, was wir aus unserer Perspektive, aus unserem Urteil sagen müssen. Aber am Ende wissen wir bei all dem, der Herr kennt die Seinen. Am Ende wissen wir bei all dem, wir können nicht ins Herz schauen. Wir müssen es auch Gott überlassen. Dieses Urteil hat Gott uns nicht in die Hand gelegt. Wir wissen nicht, wer wirklich ein Kind Gottes ist und wer nicht. Aber wir predigen wie Jotham das Gericht und den Segen. Wenn ihr Recht getan habt, Gott wird euch segnen. Wenn ihr falsch getan habt, Gott wird euch fluchen. Sein Fluch trifft ein. Und das ist das Kennzeichen eines wahren Propheten und Predigers. Sein Fluch, sein Segen, sein Wort trifft ein und erweist sich so als Gottes Wort. Am Ende des Kapitels, wir haben nicht so weit gelesen, aber in Vers 56 heißt es, so ließ Gott die Bosheit Abimelechs, die er an seinem Vater verübt hatte, indem er seine 70 Brüder erschlug, auf ihn zurückkommen. Und die ganze Bosheit der Männer von Sichem ließ Gott auf ihren Kopf zurückkommen. Und so kam über sie der Fluch Jotams, des Sohnes Jerubabels. Letztlich war es ein Fluch. Ist traurig, oder? Hier ist ein Mann Gottes, er spricht das Wort Gottes. Sie haben Zeit umzukehren und das Wort wird für sie zum Fluch. Und diese Traurigkeit ist bei jeder Verkündigung des Evangeliums, wenn ich heute predige, Jesus ist König, es gibt keine Erlösung außer in Jesus Christus. Wer mag sagen, ob nicht jemand da ist, für den dieses Wort zum Fluch ist, weil er diesen Jesus nicht als seinen König, als seinen Erlöser annimmt und dann langfristig den Weg des Fluches geht. Jotam war ein gottesfürchtiger Mann. Er war ein Mann, der seinen Vater ehrte und von ihm das Gute lernte. Sein Vater hatte manche Fehler und er war ein Sünder, wir haben das gesehen im vorigen Kapitel. Aber Jotam lernte das Gute von ihm. Er ehrt seinen Vater, wie wir das in seiner Rede hier sehen. Er klagt sie an, ihr habt an meinem Vater nicht das Gute getan. Er hat sein Leben eingesetzt, er hat euch errettet von den Feinden. Und was habt ihr getan? Und das ist sicher eine wichtige Anwendung, eine gute Lehre für all die Kinder und Jugendlichen in unserer Mitte. Sind die Kinder da? Wo sind die Walderskinder? Wo sind die Kunstmannskinder? Ach, da oben höre ich welche schreien. Benaja, hörst du mich? Das ist eine gute Lehre für die Kinder und die Jugendlichen. Wenn Kinder ganz klein sind, dann sind die Eltern noch die Größten. Aber wenn Kinder größer und älter werden, dann sehen sie an den Eltern Fehler. Und eines Tages wird ihnen furchtbar klar, sogar mein Vater, sogar meine Mutter, sie sind Sünder. Und das ist furchtbar eigentlich. Ich kann mich erinnern, wie ich das als junger Mann oder als Jugendlicher verstanden habe, die Sünden meiner Eltern zu sehen. Das war schrecklich und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber Jotam lehrt uns etwas. Einerseits, diese Realität ist da. Ich kann angucken, wenn ich will, eure Eltern sind Sünder und sie machen Fehler. Aber ihr könnt damit umgehen wie Abimelech oder wie viele in unserer Welt, die sagen, also meine Eltern sagen, sie sind Christen und guck dir das an, was die da alles für Mist gebaut haben und wie sie sündigen. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Ist das die richtige Anwendung? Jotam lehrt uns, wie man Eltern ehren soll, die Sünder sind. Und das trifft auf alle Eltern zu. Es bedeutet, dass man von ihnen das Gute lernt und nicht das Böse. Es bedeutet, dass man nicht die Fehler der Eltern als Entschuldigung für ein eigenes boshaftes Leben nimmt, als Entschuldigung für die eigenen Sünden, sondern man lernt von den Eltern die Furcht Gottes, die Furcht des Herrn, dass Jesus wirklich König ist und die segnet, die ihn lieben. Nehmt nicht die Fehler und Sünden eurer Eltern als Entschuldigung oder als Stolperstein, sondern schaut auf das Gute. Gott hat die Kinder, die hier sind, gesegnet mit gottesfürchtigen Eltern. Ein großer Segen. Ich kann euch das erklären, ich habe keine gottesfürchtigen Eltern. Es ist ein großer Segen, gottesfürchtige Eltern zu haben. Aber lernt auch aus dieser Geschichte, wenn du nicht Jesus als König hast, dann bist du in einem bedenklichen Zustand. Du hast keinen König, der dich schützt. Und es kann euch jeden Augenblick heute noch das Verderben einholen. Es gibt keine Garantie dafür, dass du alt wirst. Das Verderben, das Abimelech eingeholt hat, das Verderben, dem Jotam nur knapp entronnen ist. Eine ernste Wahrheit. Als letztes, ich will nicht einen kurzen Blick auf Jotams Fabel werfen, denn es ist eine Fabel. Und vielleicht weiß nicht jeder, was eine Fabel ist. Aus dem Lateinischen, Fabula, Geschichte, Erzählung. Eine Fabel, ich lese mal aus dem Lexikon vor, bezeichnet eine kürzere Erzählung mit belehrender Absicht, in der vor allem Tiere, aber auch Pflanzen und andere Dinge oder fabelhafte Mischwesen menschliche Eigenschaften besitzen und auch menschlich handeln. Hier in dieser Fabel sprechen Bäume. Und die Fabel, sie hat die Absicht zu belehren. Wenn ich das lese, dann mache ich erstmal einen Schritt zurück und nehme ein bisschen einen Augenblick Zeit, darüber zu staunen. Weil ich bin ja ein gebildeter Mensch, wie ihr alle wisst. Ich weiß von Aesops Fabeln. Wann hat Aesop gelebt? 600 vor Christus ungefähr, was hättest du gesagt? Okay, ich bin großzügig, 200 Jahre hin und her. So ungefähr, ja, 400, 600. Wann hat Jotham gelebt? Wieder 200 Jahre plus minus. 1200 vor Christus. Also mindestens 600 Jahre vorher. Und diese Literaten, die sind wirklich begeistert über die Fabeln Aesops. Das sind Meisterwerke der Literatur, die ersten Fabeln, die in der Weltgeschichte auftauchen. Und guck mal, was man davon alles lernen kann. Und wie die in einer kurzen Geschichte alles auf den Punkt gebracht haben. Ja? Klasse. Hier hast du einen, der erzählt eine Fabel, da wusste noch lange keiner was von Aesop. Ich finde das erstaunlich. Gottes Wort ist einfach auch auf der Ebene erstaunlich. Wir reden oft darüber, dass es Wahrheit ist und das ist sicher das Wichtigste, dass es von Gott bezeugt. Aber von der vom literarischen Wert her, überleg dir das mal. 1200 vor Christus erzählt er hier eine Fabel. Und ob Literaten oder nicht, die Leute, die ein bisschen Ahnung haben von Literatur und das lesen, die sagen, das kann eigentlich nicht sein, 1200 vor Christus. Sowas konnte damals keiner dichten. Das gab's gar nicht. Dieser Jotham, ich dachte mir so heimlich, das war bestimmt ein Homeschool-Kid. So gebildet wie der war, was der drauf hatte, ich find's erstaunlich. Ich erwähne es nur nebenbei, aber ich denke, es ist sehr wichtig, auch in dieser Zeit, wo die Leute so die Bibel ein bisschen wegschieben und sagen, ach, für kleine Kinder. Wir brauchen uns für die Bibel nicht schämen. Die Bibel ist in jeder Hinsicht der Literatur, die die anderen zu bieten haben, weit überlegen. Und in unserem Glaubensbekenntnis, wo wir im ersten Kapitel darüber sprechen, dass die Bibel Gottes Wort ist, zählen wir bestimmte Gründe auf, warum wir das glauben. Und einer der untergeordneten, aber immerhin Punkte dafür ist der folgende, da heißt es auch das himmlische Wesen ihres Inhalts, der Bibel, die Wirksamkeit ihrer Lehre, der würdige Stil, viele andere unvergleichliche Vorzüge und ihre gänzliche Vollkommenheit sind Gründe, durch die sie selbst sehr deutlich beweist, dass sie das Wort Gottes ist. Der würdige Stil, oder im Englischen heißt es da, the majesty of the style. Und tatsächlich, majestätisch hätte ich nicht falsch gefunden oder vielleicht sogar besser, denn es geht darum, dass Gott König ist. Ein majestätischer Stil. Das tritt mir hier entgegen in diesem Kapitel, wenn Jotham diese Fabel spricht. Das ist nicht allein von Menschen gemacht. Hier spricht Gott in einer Weise, die göttliches, Gottes wahres Wort aus dem Mund eines sündigen Menschen. Nun zurück zur Geschichte nach diesem Exkurs. Bibel ist Gottes Wort. Merkt's euch. Einige Punkte, die wir von Jotams Fabel lernen können. Denn wofür ist eine Fabel? Um was daraus zu lernen. Ist nicht nur eine schöne Geschichte, was daraus zu lernen. Aber es ist eine schöne Geschichte. Eine Geschichte, die jedes Kind versteht. Die Bäume sprechen und die Bäume kommen irgendwie auf die Idee, wir wollen auch einen König haben. Wo nehmen wir den her? Zuerst gehen sie zu dem edelsten der Bäume. Ein König soll ja ein bisschen edel sein, ne? Zu dem edelsten der Bäume, den sie finden können, dem Olivenbaum. Und sagt, willst du nicht König über uns sein? Und er sagt, was bringt's eigentlich, wenn ich König über euch werde? Ich finde, das ist ziemlich unvernünftig. Guck mal, jetzt bringe ich Frucht, die wertvoll ist. Ich bringe Frucht, die wertvoll ist. Naja, also die Früchte des Ölbaums, die Oliven, das war das kostbarste Produkt der israelitischen Industrie. Sowohl für das eigene Land als auch für den Export. Das hat man verkauft, das hat einen Teil des Wohlstandes dieses Landes ausgemacht. Nimm die Oliven weg, nimm den Olivenbaum weg und das Land geht bankrott. Und wozu das alles? Damit die Bäume sagen können, wir haben einen König. Genau wie die anderen. Aber der Olivenbaum sagt, bin noch nicht blöd, ist unvernünftig. Das bringt nichts, das schadet nur. Sucht euch einen anderen. Naja, gut, sagen die Bäume. Der war vielleicht zu edel. Jetzt nehmen wir den nahrhaftesten Baum, den wir finden. Den Feigenbaum. Nahrhafte Frucht. Was bringt's, wenn ich König werde? Sagt der. Das wäre wieder unvernünftig. Jetzt bringe ich Frucht, die süß und nahrhaft ist. Na, wieder, nimm die Nahrung vom Land weg und es geht zugrunde. Und wofür das alles? Damit die Bäume sagen können, wir haben einen König. Und der Feigenbaum sagt, soll ich als König über euch schweben? Anstatt diese Frucht zu bringen, die nahrhaft und süß ist? Nur damit ihr sagen könnt, ihr habt einen König, sucht euch einen anderen. Jetzt gehen sie zum dritten Mal zu dem, der die süßesten Früchte bringt. Zum dritten Baum oder, ja, Baum, zum Weinstock. Und der Weinstock, auch er sagt so, was bringt's, wenn ich König werde? Das wäre unvernünftig. Jetzt bringe ich Frucht, die Freude bringt. Nimm die Freude weg. Und das Leben ist ein einziges Jammertal. Und das nur, damit die Bäume sagen können, wir haben einen König. Das ist unvernünftig. Das bringt nichts. Das schadet nur. Sucht euch einen anderen, sagt der Weinstock. An der Stelle halte ich kurz inne. In der Fabel. Was können wir von diesen drei Bäumen lernen? Von den Bäumen Jotams. Eine Lehre ist sicher die, diese Bäume, sie stellen eine vernünftige Frage. Was bringt's? Ist das wirklich nützlich, wenn ich das jetzt mache, König zu werden über die? Ist das vernünftig? Und das ist die Frage an die Bürger von Sichem. Habt ihr euch eigentlich Gedanken gemacht, wen ihr da zum König gemacht habt? Normalerweise, wenn man sich überlegt, wir wollen einen König haben, dann denkt man doch drüber nach, er soll edel sein, er soll nützlich sein für das Volk, er soll Eigenschaften haben, die ihn auch qualifizieren zum König. Was habt ihr gemacht? Der Erstbeste, der kam, habt ihr gesagt, okay, ist doch prima, du bist einer von uns, also besser kann es nicht kommen. Die Bäume, das Holz ist vernünftiger, intelligenter als die Bürger von Sichem. Es wäre schon geschmeichelt gewesen zu sagen, es waren Holzköpfe. Sie haben den Erstbesten genommen. Alle anderen, die nützlich sind, haben sie ausgeschlagen oder überhaupt nicht erwogen. Sie haben sich einen Nichtsnutz zum König gemacht. Unvernünftiger als die Bäume. Ja, und man kann sich wieder fragen, wie handeln wir Menschen? Wie handeln wir selbst und auch die Menschen hier in unserem Land? Jeder muss sich fragen, hast du einen König gefunden, der die edle Frucht des Ölbaums trägt? Wir haben einen wunderbaren König. Jesus ist der Gesalbte Gottes. Er ist mit der Fülle des Heiligen Geistes Gottes gesalbt. Er ist unser Prophet, Priester, König. Und er schenkt uns das Öl dieses Geistes jedem, der ihn sucht, jedem, der zu ihm kommt. Das ist ein nützlicher König. Er hat diese Eigenschaft, diese edle Frucht des Ölbaums. Und er ist auch der fruchttragende Feigenbaum. Er nährt uns mit seiner lebensspendenden Frucht. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Wasser des Lebens. Bei mir habt ihr keinen Mangel. Und er sagt von sich, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Aus ihm kommt alle Kraft, die wir brauchen, um selbst Frucht zu tragen. sondern Jesus hast du das vereint, all die Güte, Vollkommenheit, Schönheit, Süße, Freude, die Jotham sich in seiner Fabel vorstellen kann. In der Natur ist es aufgeteilt auf diese verschiedenen Bäume, jeder hat so einen Aspekt davon, aber Jesus hat all das in sich, ein wunderbarer König. Und den habt ihr verworfen, was habt ihr denn dafür gewonnen? Die Fabel geht weiter. Sie haben alle fruchtbringenden und nützlichen Bäume gefragt, sie sind ratlos und fragen sich schließlich, weil sie keinen anderen besseren finden können, sie fragen den Dornbusch, den Dornstrauch. Und der Dornstrauch, der antwortet wie so ein richtiger Nichtsnutz. Ja, endlich seid ihr zum richtigen Gott gekommen. Ich bin der richtige König. Ich eigne mich dazu. Zumindest in meinen eigenen Augen. Ja, ich will euer König sein, sagt er. Und ich verspreche euch, in meinem Schatten findet ihr Schutz. Ja, dafür hat mein König, der muss uns beschützen. Ich schütze euch. Könnt Zuflucht suchen in meinem Schatten. Schon mal einen Schatten von einem Dornstrauch gesucht? Da musst du lange suchen. Aber er droht auch. Ich bin stark, ich bin mächtig. Wenn ihr nicht pariert, dann geht's euch dreckig. Dann geht Feuer aus von mir und ich fresse die Zedern des Libanon. Stellt euch das Bild vor, dieser Dornstrauch da in der Wüste mit seinen Dornen und die Zedern des Libanon. Da sucht sich die besten, tollsten, stärksten, schönsten Bäume aus. Die sind alles ein Dreck gegen mich. Also er ist als Politiker sicher geeignet mit solchem Reden. Oder als König sieht er sich selbst geeignet. Und auch hier können wir etwas lernen aus der Fabel Jotams. Und das Mindeste, was wir daraus lernen können, jetzt direkt von Abimelech, ist, dass er ein Nichtsnutz ist. Er trägt keine guten Früchte, er hat nichts als Dornen und er meint, er könnte König sein. Und dabei geht es nicht nur um die Macht, andere zu beherrschen. Und es geht ihm auch nicht nur darum, es geht ihm schon überhaupt nicht darum, anderen zu dienen und zu nützen. Es geht ihm um diesen Ruhm und das Großsein und größer als die Zedern des Libanon. Ja, also all diese Söhne, anderen Söhne Gideons, nehmt mich, ich bin der Größte. Und wenn man ihn anschaut, welchen Schutz bietet ein Dornstrauch? Du kannst dich nur verletzen. Was für eine Frucht hat, hat er? Er hat nur Dornen. Der Dornstrauch ist immer wieder das Bild des Fluches in der Bibel, angefangen von 1. Mose 3, wo der Acker Dornen hervorbringt, bis überall die, durch die Propheten Jeremia 17, wo er sagt, der Mann, der den Herrn verwirft, der ist wie ein Dornstrauch in der Wüste. Welchen Schatten bringt er? Er bringt nur den Todesschatten. Das ist der Schatten, den der Dornstrauch wirft. Nicht einer, in dem du dich erquicken kannst, in dem du Zuflucht finden kannst, wie er verspricht, nur den Tod. Und das ist es, was sie von Abimelech zu erwarten haben. Und dieses prahlerische Reden, es geht Feuer aus vom Dornbusch, das fresse die Zedern des Libanon. Er will die Stärksten, die Edelsten, die Höchsten mit seinem Feuer vernichten, dabei ist er der Erste, der im Feuer verbrennt. Ja, manchmal kann man das sehen, so wo der Wald stark ist. In Amerika haben wir das gesehen, wo diese Riesenbäume sind, nicht Zedern des Libanon, aber diese Mammutbäume, ja. Und darunter die kleinen, und da wächst auch so Zeugs wie Dornsträuche und alles Mögliche. Und ab und zu bricht's Feuer aus. Und es brennt alles nieder und die Bäume bleiben stehen. Die bleiben einfach stehen, ja. So ist das mit einem wirklichen Baum, der in Christus gegründet ist. Er bleibt stehen. Das Feuer kann ihm nichts anhaben. Aber der Dornstrauch, er wird als erster verzehrt vom Feuer. Abimelech, wie ein Dornstrauch in der Wüste. Großspurige Reden, schöne Versprechen, aber Dornen statt Frucht. Tod statt Leben. Fluch statt Segen. Und das meine ich, wenn ich sage, Antichrist statt Christus. Das ist die Wahl. Die Fabel war so klar, dass die Leute von sich diese Botschaft sicher unmissverständlich erkennen konnten. Sie hatten vorschnell, ohne zu denken, einen prahlerischen Nichtsnutz zum König gemacht und das Ende davon war leicht absehbar. Verderben. Und wir werden das sehen, wenn wir weiter in diesem Kapitel lesen. Zum Abschluss noch zwei oder drei kurze Anwendungen, was wir für unser Leben daraus lernen können. Und eines möchte ich so sagen, fülle deinen Platz aus. Können wir nämlich von den Bäumen lernen. Der Olivenbaum hat seine Frucht gebracht. Oliven, keine Äpfel. Der Feigenbaum hat seine Frucht gebracht. Feigen, keine Bananen. Der Weinstock hat seine Frucht gebracht, die Gott ihm in seine Natur hineingelegt hat. Fülle deinen Platz aus. Den einen von uns hat Gott so begabt und den anderen anders. Dem einen hat er viele große, wunderbare, natürliche Gaben gegeben, aber jedem von uns, die in Christus sind, hat er auch geistliche Gaben gegeben, alle zum Dienst, alle zum Nutzen. Der Hauptpunkt dieser drei Bäume war Nutzen. Ich nütze der Allgemeinheit und der Dornstrauch ist unnütz. Und das ist die Bestimmung, zu der Gott uns berufen hat, jedes Gotteskind. Nützt du der Allgemeinheit? Ja, wirklich, diesem Staat, dieser Welt, in dem du ein Zeugnis bist für Christus, und nützt du der Gemeinde, in der du bist, mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat. So wie es Petrus sagt, dient mit der Gabe, die Gott dir gegeben hat. Das können wir von den Bäumen lernen. Sei zufrieden, sei dankbar. Meine nicht, du müsst eine andere Frucht bringen, einen anderen Dienst haben. Sei zufrieden, dankbar und fruchtbar an dem Platz und mit den Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat. Füll deinen Platz aus, bringe Frucht gemäß der Kraft und Aufgabe, die der König Jesus dir gibt. Bleib in dem Weinstock, dann wird es an guten Früchten nicht fehlen. Denn daher kommt unsere Kraft, in dem Weinstock Jesus Christus. Füll deinen Platz aus. Eine zweite Anwendung. Bete für unser Land. Wir tun das ja in jedem Gottesdienst, wie auch heute. Wir tun das in jeder Gebetsstunde, weil das Wort Gottes uns auch daran dazu mahnt, für unser Land, für unsere Obrigkeit zu beten. In dieser Fabel von Jotam ist etwas Trauriges. All die nützlichen, all die fruchtbaren Bäume wollen nicht König werden. Sie wollen nützlich sein und bleiben. Nützliche Leute bleiben da, wo sie nützen. Keine Zeit für Politik. Ist da nicht was Trauriges dran? Wer wird dann König? Wenn es zu wenig nützliche Leute gibt, dann wird der Dornstrauch König. Und das ist sicher traurig. Nichtsnutze werden Politiker, wenn zu wenige wirklich nützliche Leute da sind, die in diese Bresche treten oder treten können. Denn die Frage jedes Baumes ist ernst. Gott hat mich doch dahingestellt, um diese Frucht zu bringen. Ich kann nicht einfach nur über den Bäumen schweben und irgendwas anderes tun. Wenn es zu wenig nützliche Leute gibt, wird der Dornstrauch König. Es ist ein Fluch für unser Land, wenn Abimelech König wird. Feuer geht von ihm aus, verzehrt ihn selbst, auch viele andere mit ihm. Betet für unser Land. Wir brauchen mehr nützliche Leute, damit nicht der Dornstrauch über unser Land regiert. Es war ein gewaltiger Segen für die Niederlande, als Abraham Kuyper 1901 bis 1905 Ministerpräsident des Landes war. Auch wir hatten schon in unserer Geschichte gottesfürchtige Männer, die über dieses Land regiert haben. Wenn wir heute in der Regierung suchen, müssen wir lange suchen, bis wir einen gottesfürchtigen Mann, eine gottesfürchtige Frau finden. Zeichen des Fluches, Zeichen des Niederganges, des Gerichtes über unser Land. Lasst uns dafür beten. Möge Gott solche Männer in unserem Land erwecken und unser Land so segnen, indem da Männer und Frauen berufen werden, die mit ihren Gaben in diesem Bereich dienen können. Aber über allem, die Anwendung, die über allem steht, ist sicher die, sieh zu, dass Jesus Christus, der Herr der Herrlichkeit, dein König ist. Ihn liebe, ihn verehre, diesem König diene. Nur so wirst du von dem Feuer bewahrt werden, das vom Dornstrauch ausgeht. Jesus ist König. Amen. Amen.